Der Bibeltext für heute steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7 bis 10. Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut, aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nichts mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz drauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwäche, über Misshandlung, Notlage, Verfolgung und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
Guten Morgen. Was für ein verrückter Text, und den gucken wir uns jetzt gleich an. Wir befinden uns in der Predigtreihe Unfähig, Gottes Geschichte mit Menschen. Und der rote Faden, den wir bisher in dieser Predigtreihe hatten, war, wir wollten untersuchen, mit welchen Menschen Gott seine Geschichte schreibt. Und wir haben herausgefunden, das sind Leute wie wir, ganz normale Menschen. Leute, die starke Momente haben, aber auch Leute, die schwache Momente haben, die bedürftig sind, oft auch unfähig. Und wir wollen uns von dieser Predigtreihe stutzig machen lassen, dass Gott so Leute gebrauchen kann, und ermutigen lassen, weil wir uns auch oft in ihnen wiedererkennen. Und heute geht es um Gottes Geschichte mit einem Schwachen, Paulus. Und das große Thema ist Schwäche und Stärke. Und dieser Themenbereich, den gucken wir uns heute an. Und ich habe euch ins Programmheft eine kleine Skala abgedruckt. Schaut euch die mal an, die ist direkt unter dem Titel der Predigt zu finden. Und ihr dürft euch jetzt für heute euer momentanes Befinden mal einschätzen. Wie stark oder schwach würdet ihr euch beschreiben? Wenn ihr euch schwach empfindet heute, dann könnt ihr euch links eintragen. Wenn ihr einen Stift dabei habt, könnt ihr ein Kreuzchen machen, sonst macht es einfach in Gedanken. Und wenn ihr so richtig im Saft steht heute, dann auf der rechten Seite. Ich bin heute ordentlich erkältet, von daher wäre bei mir eher auf der linken Seite. Keine Sorge, viele Covid-Tests haben mir gezeigt, dass ich das heute hier machen kann. Genau, aber eher linke Seite bei mir. Nehmt euch mal kurz Zeit, darüber nachzudenken. Jetzt kann man Stärke und Schwäche sehr vielfältig fühlen. Und wir Menschen machen das normalerweise so, dass wir immer irgendwelche Merkmale nehmen, denen wir zuschreiben, uns stark oder schwach zu machen. Zum Beispiel könnte man da sagen, körperliche Energie. Da ist man entweder körperlich fit oder schlapp. Gesund oder kränklich, leistungsfähig oder leistungsschwach. Selbstbewusst oder unsicher, resilient oder anfällig. Man hat ein gutes Aussehen oder eben nicht. Man ist erfolgreich oder anfällig für Scheitern. Vielleicht ist man intelligent oder hat ein schlichtes Gemüt. Wo würdet ihr euch einordnen? Was macht dich stark? Gibt es irgendwas, was dir einen Vorteil gegenüber anderen verschafft? Vielleicht bist du reflektiert oder anpassungsfähig? Und mit den ganzen Gedanken willst du deine Einschätzung für heute nochmal verändern? Ein paar Bemerkungen zu dem Text, durch den Gott heute zu uns sprechen will, bevor wir uns nochmal später mit der Skala beschäftigen. Unser Text ist Teil eines Briefes, den ein Mann namens Paulus im ersten Jahrhundert an eine Gemeinde geschrieben hat, wie wir eine sind, die in Korinth war, eine Stadt im heutigen Griechenland. Diese Gemeinde war von ihm selbst gegründet, von Paulus, und jetzt war er schon länger weg, in anderen Städten, und hält aber Kontakt mit ihnen über Briefe. Und in die Gemeinde sind in dieser Zeit andere Leiter gekommen, die die Gemeinde schlecht prägen und den Einfluss von Paulus zu verringern suchen. Sie wollen ihren eigenen Einfluss stärken, indem sie ihre Stärken herausstellen. Wir sind so gut. Sie loben ihre Rhetorik, ihre Leistung, ihre gute Abstammung und wie sehr die Gemeinde ihnen in allem gehorcht. Und dann loben sie sich auch noch mit ihren spirituellen Erlebnissen mit Gott. Wow. Und Paulus fühlt sich irgendwie unter Druck gesetzt, sich rechtfertigen zu müssen, warum die Korinther weiter auf ihn hören sollen. Aber ganz anders als die anderen Leiter redet er in diesem Brief nicht über seine Stärken als Argument, ihm zu folgen, sondern über seine Schwächen. Das ist für diese Zeit auch, wie für uns heute, sehr ungewöhnlich. Und wir werden im Lauf der Predigt verstehen, warum er das macht. Ich habe drei Punkte, durch die ich mit euch heute gehen möchte. Der erste ist stark oder schwach. Das zweite, Schwäche ist kein Problem. Und der dritte, eine gute Nachricht für Starke und Schwache und alle dazwischen. Erstens, stark oder schwach. Zweitens, Schwäche, klein Problem. Und drittens, eine gute Nachricht für Starke, Schwache und alle dazwischen. Punkt 1, stark oder schwach. Also, wer schreibt diesen Text? Es ist Paulus, ein Gemeindegründer und eine der Autoritäten in der frühen Kirche, der ersten Generation von den Nachfolgern von Jesus. Und er ist stark. Er hat viele Vorteile, warum er das echt gut macht und warum Leute ihm zuhören sollen. Er ist jüdisch aufgewachsen, das war damals ein echter Vorteil. Er hat mit der Muttermilch alle Berichte von Gott und was Gott geredet hat, hat er aufgesogen. Er ist darin gesättigt. Das ist ein großer Vorteil für die Arbeit, die er macht. Er ist an angesehenen Schulen gewesen, krass ausgebildet. Er ist unglaublich schlau und belesen. Er ist stark im Predigen und Argumentieren und Menschen zur Überzeugung. Und er ist interkulturell bewandert. Er ist in zwei Kulturen aufgewachsen. Dann hat er das römische Bürgerrecht. Das galt nicht für so viele aus der Region damals. Und damit hat er mehr Recht als andere. Er hat enorm viele Gemeinden gegründet. Und Gott hat viele Wunder durch ihn getan. Also stark. Und gleichzeitig beschreibt er sich auch als schwach. Er sagt, er ist der geringste der Apostel. Die Apostel waren die Leute, die Jesus beauftragt hatte, die Leitung von seiner Kirche zu übernehmen. Und Paulus ist einer von ihnen. Und er sagt, ich bin aber der schlechteste von denen. Ich bin der geringste. Und es liegt daran, dass er in seiner Geschichte, seiner Biografie echt viel Mist gebaut hat. Er hat angefangen, Gottes Kirche zu verfolgen. Er hat Leute angeklagt, ins Gefängnis gebracht und viele sind davon hingerichtet worden. Und das war seine Initiative, seine Schuld. Und er blickt jetzt zurück, Jahrzehnte später, und es ist immer noch ein dunkler Fleck in seiner Geschichte. Und wenn er daran denkt, hat er bestimmt die Gesichter von den Leuten vor Augen, die er ins Gefängnis gebracht hat und weiß, das ist Schuld. Das ist auf meine Kappe zu nehmen. Und die Schuld ist ihm von Gott vergeben und das macht ihn frei, aber es ist trotzdem gehört zu seiner Biografie. Wenn ihr dazu noch mehr hören wollt, meine Frau Angeline hat vor ein paar Wochen dazu gepredigt. Dann ist er auch viel verfolgt worden für seinen Glauben, was ihn auch schwach macht. Und wenn ihr das Kapitel davor mal lest, Kapitel 11, das ist unglaublich, durch was der alles gegangen ist, wie oft er ausgepeitscht oder gesteinigt wurde, Schiffbrüche erlitten hat, echt krass. Und er sagt, ich bin auch schwach, weil ich die Last der Verantwortung für die Gemeinde, die ich gegründet habe, trage. Das habe ich immer als Gepäck dabei. Ich wünsche, dass es denen gut geht, dass die sich gut entwickeln und das macht mich auch ein bisschen schwach. Und dann ist da noch diese Sache, die er hier im Text beschreibt, durch die er sich als schwacher sieht. Paulus macht nämlich eine spirituelle Erfahrung, die ist ein bisschen genauer beschrieben, knapp bevor unser Text einsetzt. Es ist so, als ob er im Himmel ist. Er sieht und hört Dinge, die nur für ihn gedacht sind und die er nicht weitersagen kann, aber auch nicht soll. Und es ist eine besondere Ehre von Gott, die er Paulus aber einfach geschenkt hat. Und das ist 14 Jahre her, lesen wir. Und diese Ehre kommt aber nicht alleine, sondern in der Folge fängt etwas Negatives an, Paulus zu quälen. Und er nennt es Stachel im Fleisch. Das ist ein sprachliches Bild. So ähnlich wie ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich so einen Splitter im Finger. Der war so klein, den habe ich gar nicht gesehen. Ich arbeite manchmal mit Holz im Keller und habe das gar nicht gemerkt, dass ich den habe. Und eineinhalb Tage später war meine Fingerkuppe richtig rot. Und selbst wenn ich da nur drauf gepustet habe, tat das schon richtig doll weh. Das war so nervig. Und ich wusste gar nicht genau, wo das Ding ist und habe dann irgendwie so lange rumgeborkelt, bis ich das endlich raus hatte. Und dann ging die Entzündung auch wieder weg. Und er beschreibt, ich habe sowas. Ich habe sowas, das in mir drin steckt, das nicht zu mir gehört und das tut richtig weh. Und er beschreibt, das ist eine Sache, die der Böse mir geschickt hat. Gott hat einen Gegenspieler, den Bösen. Der ist nicht so krass wie Gott. Gott erlaubt das hier, sagt Paulus. Gott hat dem Bösen erlaubt, einen seiner Diener zu schicken, um mich mit Fäusten zu schlagen. Und warum hat er das gemacht? Paulus sagt, damit ich demütig bin, werde oder bleibe. Verrückt. Paulus sagt, es ist so. Und er verwendet hier dieses Bild. Wofür ist das ein Bild? Was hat er denn eigentlich gehabt? Ist natürlich eine interessante Frage. Und wir können das irgendwie nicht identifizieren, weil er halt einfach nur ein Bild dafür benennt. Vielleicht waren das Schmerzen oder eine Krankheit oder emotionale Instabilität, Zweifel, Kampf mit der Tendenz, Böses zu tun in ihm oder irgendeine andere Art von einem wiederkehrenden Problem. Und was Paulus hier macht, es ist keine medizinische oder psychologische Beschreibung und es ist ihm nicht wichtig für den Punkt, der er hier machen möchte. Und genau, dass es nicht so klar ist, hat mich schon immer eingeladen, mich damit zu identifizieren. Gerade in der Offenheit, was das Leiden sein könnte. Vielleicht kannst du dich auch damit identifizieren. Vielleicht gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du merkst, es geht mir dreckig. Irgendwas, das dich niederdrückt. Irgendwas, das dich nicht loslässt, das dich verfolgt. Der Text lädt dich ein, Paulus zu verstehen, und der Text versteht dich. Paulus hat in seinem Leben enorm viele Wunder und Heilungen erlebt. Dass Leute spontan gesund wurden, wenn er gebetet hat. Und er weiß um Gottes Kraft, dass er das Leid einfach beenden und wegnehmen kann. Und jemand, der das weiß und Gott so kennt, der wird beten, dass Gott das wegmacht. Und Paulus reagiert hier genauso. Und es ist genau und es ist für uns richtig, richtig wichtig und angemessen, das zu tun. Wenn uns Leid begegnet, dann ist es richtig zu beten, dass Gott das wegnimmt. Er macht es hier. Und Gottes allgemeiner Wille ist die Beendigung von Leid. Gott möchte nicht, dass es Leid gibt. Und jedes Leid wird enden. Aber unsere Erfahrung ist auch, Gott heilt nicht immer direkt. Und Phasen des Leids und der Krankheit werden uns von Gott angekündigt. Das ist eine Spannung, eine Glaubensherausforderung für uns. Und wenn ihr euch dazu mehr beschäftigen wollt, was wirklich richtig hilfreich und gesund für unseren Glauben ist, wir haben zu diesem Thema am Freitag ein Video auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen. Die Danielle redet dazu. Das heißt ein Vertieft-Video, das ist eine Reihe, da gibt es richtig viele coole Videos. Schaut euch das mal an. Deswegen mache ich hier heute gar nicht so viel dazu, weil ich weiß, es gibt was anderes, wo ihr gute Impulse dazu bekommen könnt. Er sagt also, er betet dreimal, dass Gott das aufhängt. Das heißt wahrscheinlich häufiger, auf jeden Fall anhaltend, mehrmaliges, ernstes Gebet. Und vielleicht hast du auch schon so gebetet, um Heilung, um Gesundung, für dich selbst, für andere. Und vielleicht hat Gott es erhört und vielleicht hat Gott das in dem Moment nicht erhört. Ich habe auch beides erlebt, dass Menschen gesund geworden sind, wenn ich gebetet habe, und dass Menschen nicht gesund geworden sind, wenn ich gebetet habe. Paulus betet und er will wirklich, dass das aufhört. Und er fleht Gott an und dann redet Gott zu ihm. Wisst ihr, was eine der schlimmsten Sachen ist? Leid, das sinnlos ist. Wir Menschen sind so gemacht, dass wir Leid, das einen Sinn hat, viel besser hinnehmen können. Wenn wir wissen, da kommt jetzt eine Operation auf uns zu, das wird nochmal richtig schmerzhaft. Aber da gehen wir doch gerne durch, wenn wir wissen, danach wird es besser. Oder das dient dazu, dass es uns besser geht. Wir brauchen oft, dass wir einsehen, warum das ist. Und Gott gibt Paulus hier zusätzliche Infos zu dieser Situation, in der er steckt. Und er sagt ihm den Vers 9, das Zentrum des Textes. Ich habe euch das in verschiedenen Übersetzungen auch im Programmheft abgedruckt, weil jede irgendwie was Eigenes auch transportiert. Aber all das ist richtig. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Wenn du leidest und das Leid bleibt, ist es nicht genau das, was du dir wünschst, dass Gott mit dir darüber redet, dass dir das hilft, aus seinen Augen zu sehen? Mehr Infos? Kurz was Persönliches. Für mich ist es etwas Besonderes, über diese Verse zu predigen, weil das sind zentrale Verse in meiner Biografie. Seit über 10 Jahren verfolgen mich diese Verse. Ich weiß nicht, wenn ihr so ein bisschen in der christlichen Welt aufgewachsen seid, also es gibt immer mal Veranstaltungen, wo andere Christen einen ermutigen wollen. Dann drucken die so Bibelverse aus, die so ermutigende Inhalte haben, meistens so mehrere, und dann kriegt man so welche ausgelost. So, und da gab es immer viele, und fast immer habe ich diesen Vers bekommen, als ob der mich so verfolgt. Dann war das sogar ein Jahr, war das mal so eine Jahreslosung, wie so ein Vers, der über einem Jahr steht. Und in meiner Gemeinde damals war das, dann haben die immer zu dieser Jahreslosung, haben die so ein großes Plakat hingehängt, vorne auf die Bühne. Das hing dann das ganze Jahr da. Und ich habe jedes Jahr, wenn ich zum Gottesdienst gegangen bin, dieses Jahr, jedes Mal, wenn ich zum Gottesdienst gegangen bin, hat mich dieser Vers, diese Aussage angesprungen. Ich war dem immer ausgesetzt. Und dann bin ich selbst krank geworden. Ich bin seit 7 Jahren chronisch krank. Mit meinen Gedärmen ist irgendwas nicht in Ordnung. Man weiß nicht so ganz genau was. Ich weiß, wie ich irgendwie leben kann, damit es sich nicht so krass bemerkbar macht. Ich habe dafür gebetet, wie Paulus hier. Ich habe dafür beten lassen. Und Gott denkt, dass es okay ist gerade, dass ich damit im Moment weiterleben soll. Und ich freue mich an den Moment, wo das aufhören wird. Es wird so sein, weil Gottes Leid beendet. Das wird richtig gut. Ich werde alles essen können im Himmel bei der großen Party. Das wird richtig gut. Bis dahin lässt Gott mir das Leid. Und dieser Vers ist schon so oft in meinem Leben eine gute Nachricht für mich. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Und das ist gute Nachricht für Paulus. Und seine ganze Reaktion, wenn wir weiterlesen, zeigt es. Da kommt Hoffnung, Freude und Dankbarkeit aus ihm raus. Aber wie kann das eine gute Nachricht sein? Lass uns dem noch mal ein bisschen auf die Spur kommen. Punkt 2. Schwäche ist kein Problem. Paulus ist also auf unserer Skala in mancher Hinsicht stark, in mancher Hinsicht schwach. Er sehnt sich zuerst nach Stärke und Gesundheit, aber Gott zeigt ihm, dass Schwäche sowohl für Gott als auch für Paulus kein Problem sind. Auch wir sind immer beides, stark und schwach. Von Gott unglaublich gut geschaffen, mit unglaublichem Potenzial ausgestattet und von den Auswirkungen der Sünde niedergedrückt und verkrümmt. Und genau solche Leute nutzt Gott in seiner Geschichte. Er nutzt keine anderen, weil es keine anderen gibt. Und unabhängig davon, wie wir uns selbst sehen oder andere uns sehen, nutzt Gott uns und sind wir ja, in manchen Punkten schwach. Der Satz, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft, ist nichts anders als eine komplette Neubewertung von Stärke und Schwäche. Das war so zu der damaligen Zeit und auch für uns heute. Gott sagt zu Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und deine eigene Schwäche ist hilfreich, anders als Stärke. Aber hilfreich oder nützlich, wofür? Intuitiv würden wir das ja wahrscheinlich anders sehen. Bewundernswert ist ja gerade die Kraft von Sportlern zum Beispiel oder die finanzielle Stabilität von Firmen. Dicke Bankkonten geben Sicherheit. Stark sein ist natürlich besser als Schwachsinn. Schwach sein. Denn es herrscht ja vermeintlich Survival of the Fittest. Aus der Liste, die wir eben schon haben, gehe ich jetzt nochmal durch. Wenn du dir was aussuchen könntest, wie du bist, was würdest du wählen? Körperlich fit oder schlapp? Leistungsfähig, leistungsschwach? Gesund, kränklich? Selbstbewusst, unsicher? Resilient, anfällig? Was würdest du dir aussuchen? Gut auszusehen oder eben nicht? Erfolgreich sein oder anfällig für Scheitern? Intelligent oder dumm? Was würdest du dir auswählen? In den meisten Fällen würde ich das Erste nehmen. Wir halten das für erstrebenswert. Und Gott zeigt Paulus hier, Schwäche ist hilfreich, anders als Stärke. Schwäche ist kein Problem, Stärke kann es sein. Aber wozu? Hilfreich, nützlich, wofür? Und die Gedanken dahinter sind, stark zu sein hat eine große Gefahr, sich nämlich auf die eigene Stärke zu verlassen, sich darauf was einzubilden. Und das führt sehr wahrscheinlich zu Überheblichkeit, zu Stolz, zu Selbstüberschätzung, eingebildet zu sein und auch oft andere runterzumachen. Es ist so schwer, auf dem Teppich zu bleiben. Und ich habe große Bewunderung für die, die sehr viel erreicht haben und demütig geblieben sind. Ich würde das nicht schaffen. Und Gott ist selbst der Auffassung, dass der große Paulus dem nicht gewachsen ist. Und Gott ist Demut in Paulus Herzen so wichtig, dass er ihn dafür durch viel Leid gehen lässt. Und Gott zeigt Paulus, dass er dadurch muss, damit er sich nicht überhebt. Und so kann er das selbst Stück für Stück auch so sehen. Die Schläge des Engels des Satans werden für Paulus wertvoll und ein Grund für Dankbarkeit und Freude. Verrückt. Gott kennt unsere Herzen, unsere menschlichen Herzen wie kein anderer. Und er zeigt in der Bibel immer wieder, dass jeder Mensch Demut braucht. Ich habe Theologie studiert, ich hatte da vorher schon was anderes studiert und dann saß ich als 23-Jähriger in einem Raum mit anderen Leuten, wir waren eher so im Klassenverbund, war das im Theologiestudium. Und da waren viele junge Leute dabei, einer, der war 18, ein paar 19-Jährige so. Und ich habe mich als 23-Jähriger wirklich so weise, so klug, so weit vorausgefühlt. Unglaublich. Und dann haben die Jungen haben dann ständig so Fragen gestellt, wo ich immer dachte, oh Mann, werd mal ein bisschen erwachsener. Oder warte doch ab, das sagt der Prof doch gleich. Entspann dich mal. So läuft das Studium einfach. Ich habe so unbarmherzig war ich mit den anderen. Ich habe mich manchmal echt aufgeregt, habe gesagt, Mann, wie kann das denn sein? Ich habe gemerkt, auch da schon, boah, in mir ist so eine Überheblichkeit. Alter Schwede. Ich wusste aber nicht, was ich damit mache. Und ich habe jetzt mit einer Kollegin geredet, auch Zweitstudium, auch an der FTH, gleiche Geschichte. Gleiches Herz wie ich. Wow. Und Demut, komisches Wort, ich erkläre es ein bisschen, beschreibt eine Haltung von einem Menschen zu anderen Wesen. Sowohl zu Gott als auch zu anderen Menschen. Es ist das Gegenteil von Überheblichkeit. Es ist das Gegenteil von der Motivation der ersten Menschen im Garten Eden, die nämlich sein wollten wie Gott. Es ist das Gegenteil von der Motivation der Bauleute des Turms in Babel. Die wollen den Turm so hoch bauen, dass sie auf Gottes Ebene mitspielen können, in seiner Liga mitspielen können. Es ist unser Herz, dass wir selbst die Regeln machen wollen. Jetzt denkt ihr vielleicht, ich brauche Demut nicht, weil ich bin so ein Schwacher. Ich bin so ein kleines Mäuschen, würdet ihr anders sagen. Aber auch du brauchst Demut. Demut braucht auch jemand, der schwach ist und zu gering von sich denkt. Wenn Gott sagt, deine Schwäche ist kein Problem, meine Gnade reicht aus. Wenn du aber denkst, das stimmt ja gar nicht, Gott kennt mich ja gar nicht, ich fühle mich so schwach, dann widersprichst du Gott in deiner Selbsteinschätzung und stellst dich über ihn. Du sagst, ich weiß es besser als Gott. Das ist ganz sicher nicht demütig. Das ist mangelnde Demut. Die Bibel geht davon aus, dass wir in einem Universum leben, das Gott geschaffen hat. Ein Schöpfer und der Rest besteht aus Geschöpfen. Einer, der alles eingerichtet hat und alle anderen haben das Privileg, dort zu wohnen. Und das haben wir uns nicht verdient, sondern es ist einfach ein Geschenk. Wenn diese Geschöpfe ihr Verhältnis zum Ursprung des Universums nun aber nicht wahrhaben wollen, und wir sind nur beauftragte Verwalter, wenn wir unsere Rolle überbewerten, dann bringt das die Welt aus dem Gleichgewicht. Wenn wir Menschen uns einen Umgang mit der Welt anmaßen, der nicht angemessen ist, dann leidet der Rest der Schöpfung darunter. Und das ist leider Menschheitsgeschichte. Das ist nicht Demut, sondern Wahnsinn und Selbstüberschätzung. Und Gott wirbt darum, dass wir einsehen, wer wir sind und wer wir nicht sind. Wir sind keine Götter. Es gab nur einen Menschen, der göttlich war. Als Jesus auf die Welt kam, wahrer Gott, wahrer Mensch, haben die Leute sich mit ihm verglichen und haben im Vergleich mit ihm gespürt, wir sind nicht Gott, aber dieser, der hat was. Er ist so viel besser mit Macht und Kraft umgegangen, als wir das könnten. Und er ist so viel weniger stolz als wir, so viel demütiger. Er sagt immer wieder, es geht nicht um mich, sondern um den Vater. Ich bin hier, um euch den vorzustellen, den Schöpfer. Jesus sagt über sich selbst, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das heißt, er hat sich als Mensch ganz Gott untergeordnet und als Gott hat er uns Menschen eingeladen zu sehen, dass wir Hilfe brauchen. Das ist Demütigkeit, Demut, dass wir Bedürftigkeit anerkennen. Er sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Glaubt an mich und ich befreie euch von Schuld und Scham. Ich bin der Weg zum Vater. Glaubt mir, gesteht damit ein, dass ihr nicht Gott seid, sondern göttliche Hilfe braucht. Und das ist der Weg zu innerer Heilung und einer Ewigkeit mit Gott. Demut ist der Weg. Ich brauche Demut, um mich retten zu lassen. Und wenn ich denke, dass ich was alleine schaffe, dass ich gut bin, dann werde ich Hilfe meistens ablehnen. Ohne Demut werde ich Gnade nie annehmen können. Gott liebt Demut. Sie ist sein Charakterzug und essentieller Charakterzug von Christen. Und das ist Gott so wichtig, dass er uns hilft, in Demut zu wachsen, auch in Paulus. Und das hier ist ein Lebensbericht von Paulus, der uns in seine Geschichte mit Gott hineinnimmt, wie Gott ihn an die Hand nimmt und zeigt, wie sehr er sich mehr auf Gott verlassen kann als auf sich selbst. Lass dir an meiner Gnade genügen. Gnade. Das heißt, Bevor wir Gott etwas geben konnten, hat er uns dieses Leben geschenkt mit all unseren Lebenstagen, unseren Gaben und Versorgung. Unverdient, bevor wir eine Gelegenheit hatten, es uns zu verdienen. Gnade. Das ist in einem Wort das, was Jesus für uns getan hat. In einem Wort, Gott wird Mensch, zeigt uns sich selbst, erklärt uns alles Nötige und tut dann alles Nötige, stirbt am Kreuz und gibt sein perfektes Leben im Tausch für unsere Unperfekten. Sein Leben ist so viel mehr wert, als unsere taumelnden Versuche zurechtzukommen. Gnade. Das ist keine Gegenleistung, es ist ein Geschenk. Gottes Liebesgeschenk an uns, er selbst. Das ist genug. Das ist alles, was Paulus braucht und was wir brauchen. Paulus braucht die Erinnerung, Gnade ist genug. Lass es dir genug sein. Du brauchst keine sonstige eigene Kraft und Selbstwertgefühl durch geistliche Erfahrungen, die ich dir auch nur geschenkt habe. Gnade, genug, ausreichend, unermesslich viel. Herrlich. Gnade ist mehr als Kraft. Es ist die unverdiente Liebe Gottes, für die ich nichts getan habe, nichts tun muss und nicht mal was tun kann. Und die ist genug. Im Text könnte der Eindruck entstehen, als ob Schwäche an sich wertvoll wäre und Gott uns deswegen zurechtstutzt. Aber unsere Schwäche ist an sich nichts wert. Sie ist ein Mittel, das uns zu Demut führen kann. Und Schwäche ist die Plattform, auf der Gottes Gnade sich erst so richtig mächtig erweisen kann. Ich weiß, Tim und Conny haben vor kurzem Ringe gekauft für ihre Verlobung. Schon ein bisschen her, im Sommer irgendwann. Vielleicht habt ihr schon mal Schmuck gekauft. Wenn ihr das gemacht habt, vielleicht habt ihr das gesehen. Juweliere versuchen, den Schmuck möglichst gut aussehen zu lassen, natürlich. Und ganz oft machen sie das dadurch, dass der Hintergrund eine andere Farbe, ein bisschen dunkler ist und dass dann die Diamanten oder das Gold irgendwie strahlender zum Vorschein kommt. Wenn was Kostbares ausgestellt werden soll, dann wollen wir das unterstreichen. Und stellt euch das so vor hier, dass Gott unsere Schwäche gebraucht, unsere Bedürftigkeit, damit sein Beitrag strahlender zur Geltung kommt, damit der sichtbarer ist. Gott liebt es, wenn seine kostbare Gnade voll zur Geltung kommt. Gott liebt es, wenn deutlich wird, alles Gute kommt von mir. Gott liebt es, wenn uns klar ist, dass wir von ihm abhängig sind, wir als seine Geschöpfe von ihm als Schöpfer und unserem Vater. Gott liebt es, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Er hilft so gern. Und jetzt haben die meisten von uns kein Problem damit, wenn Gott unsere natürliche Stärke nutzt, aber wir schrecken oft zurück, wenn er uns dahin führt, etwas zu tun, was uns unsere Schwachheit spüren lässt. Mose zum Beispiel behauptete, ein ungenügender Redner zu sein, doch Gott wählte ihn aus, um dem Pharao von Ägypten entgegenüberzutreten. Und Moses Unwilligkeit und Unfähigkeit ist der Hintergrund, auf dem Gottes Wunder voll einschlagen. Und Mose war kein Zauberer, sondern Gott war es, der ein Meer teilt, damit ein ganzes Volk hindurchgehen kann und aus Todesgefahr entkommt. Gott gebrauchte einen Luther, der von Depressionen und Magenproblemen gebeutelt war, um seiner Gnade neue Bekanntheit zu geben, vor ungefähr 500 Jahren. Gott gebrauchte auch einen William Wilberforce, der hatte Zeit seines Lebens krasse Probleme mit seinem Verdauungstrakt. Der war ungefähr 1,60 groß und er war manchmal so abgemagert, dass er nur 35 Kilogramm wog, weil es dem so schlecht ging. Und er war ein Politiker in England, der dazu beigetragen hat, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Richtig gut. Und Gott hat ihn gebraucht. Ich könnte noch so viel mehr Leute aufzählen. Gott liebt uns schwache Menschen. Er sieht nicht auf uns herab. Er zerstört uns nicht mit unserer Schwäche, sondern er gebraucht uns genauso, wie wir sind. Schwächer, als wir denken, aber das ist kein Problem für ihn, sondern Plattform für seine Kraft. Nochmal der Text. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Und Paulus sagt, jetzt trage ich meine Schwächen gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Komplett umgedreht, wie wir normalerweise denken. Punkt 3, und jetzt wird es praktisch und ich freue mich immer auf diesen Teil, wenn die Grundlage gelegt ist, jetzt zu checken, was bedeutet das für mich? Eine gute Nachricht für Starke und Schwache und alle dazwischen. wo habt ihr euch eben auf der Skala eingeordnet? Seht ihr euch eher als stark oder schwach oder hängt es ganz von der Tagesform ab? Egal, wo du dich einordnest, Gott hat dir durch diesen Text etwas mitzugeben. Ich glaube, dass wir alle unbewusst von folgendem Glaubenssatz geprägt sind, ob der so oder ein bisschen anders lautet: Gott liebt und gebraucht Starke am liebsten. Und das führt dazu, dass wir denken, wenn wir uns schwach fühlen, Gott kann mich, armes Schwein, gar nicht bei sich haben wollen. Oder Gott kann mich nicht gebrauchen. Oder wenn wir uns stark fühlen, ich bin echt ein guter Mensch. Gott wird mich deshalb schon nicht ablehnen, wenn ich in den Himmel komme. Und falls es ihn mal gibt, ich bin auf der sicheren Seite. Oder wenn du Christ bist, jetzt kann Gott mich aber so richtig gebrauchen. Und das ist eine völlige Fehleinschätzung in jeder der Formen. Und das denkt zu klein von Gott und zu groß von uns. Gott liebt und gebraucht Starke am liebsten ist eine Lüge. Wo wir so glauben und durch unser Handeln dem widersprechen, widersprechen wir Gott. Denn Gott hat das Gegenteil gesagt. Bei ihm stehen die normalen Gegenstände auf dem Kopf. Maßstäbe auf dem Kopf. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft, ist seine Aussage, die er hier trifft. Wenn du dich auf der Skala links eingeordnet hast, wenn du morgens aufwachst, fühlst dich schlapp, die Depression oder Ängste begrüßen dich wie alte Freunde, wenn du denkst, dit wird heute nüscht, bei Gott, bitte Gott, dir seine Sichtweise auf den Tag zu zeigen. Das ist das, was Paulus hier gemacht hat, was bei ihm passiert. Die Lüge, dass Gott nur mit Starken arbeiten kann, ist nicht Gottes Sicht von dir. Die gute Nachricht, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist, kann dir ermöglichen, aufzustehen. Kann dir helfen, den Tag Schritt für Schritt zu gehen und zu sehen, was Gott dir heute geben will. Ein schwacher Tag verspricht ein Tag mit großem Potenzial für Gottes Kraft zu werden. Lass dich darauf ein, das zu entdecken. Es hängt alles davon ab, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Nochmal ein biblisches Beispiel. Denkt mal an Abraham. Er wurde von Gott auserwählt, dass er ein Urahn von Gottes Volk werden sollte. Es gab nur ein Problem. Er hatte gar keine Kinder. Und seine Frau war schon so alt, dass sie übers gebärfähige Alter hinaus war. Und er hatte noch keinen Sohn geboren, der sein Geschlecht fortsetzen sollte. Und er hat tatsächlich noch Jahrzehnte auf seinen Sohn gewartet. Er wurde von Gott aufgefordert, über einen längeren Zeitraum zu warten. Und wenn das bei uns der Fall ist, dann ist unsere Geschichte des Wartens oft eine Chronik des immer schwächer werdenden Glaubens. Je länger wir Zeit haben, darüber nachzudenken, worauf wir warten, je länger wir Zeit haben, darüber nachzudenken, dass wir nicht in der Lage sind, das zu erfüllen, worum es geht, je länger wir uns fragen müssen, warum wir zum Warten auserwählt wurden, desto mehr wird unser Glaube schwächer. Aber nicht so bei Abraham. In Römer 4 lesen wir, dass sein Glaube in dieser Zeit des langen Wartens sogar noch stärker wurde. Und der Abschnitt sagt uns auch, warum. Anstatt über die Unmöglichkeit seiner Situation nachzudenken, dachte Abraham über die Macht und den Charakter desjenigen nach, der ihm das versprochen hatte. Und das ist die Lösung für so vieles. Worauf schaue ich denn? Woher kommt meine Hilfe? Aus meiner Kraft? Von innen? Nein, von außen, von Gott. Und das macht demütig, fröhlich und dankbar. Je mehr Abraham über Gott gestaunt hat, desto mehr war er überzeugt, dass er in guten Händen war. Er geriet nicht mehr in einen Kreislauf von Entmutigung und Hoffnungslosigkeit. Und so war bei Abrahams Geschichte eine Geschichte der Ermutigung und Hoffnung. Und warum? Weil er über das Richtige nachdachte. Wenn du dich schwach fühlst, dann hast du einen Vorteil. Du kommst schneller zu dem Punkt, wo du deiner Bedürftigkeit bewusst wirst, dass du Gott brauchst. Und das ist super. Geh damit zu ihm. Wenn du dich auf der Skala in der Mitte eingeordnet hast oder wenn du an einem Morgen gar nicht darüber nachdenkst, wie es dir geht, dann geht es dir wahrscheinlich so mittel. Das hat zwei Nachteile. Du denkst nicht automatisch darüber nach, dass du Gott heute brauchst, weil es dir nicht auffällt, dass es dir schlecht oder gut geht. Und du lebst wahrscheinlich aus deiner Kraft, bis du nicht weiterkommst. Das ist meistens bei mir so. Bei uns ist die natürliche Tendenz, immer zuerst in uns nach dem zu suchen, was wir für den Tag brauchen. Was in uns an Kraft oder Freude ist, um den Tag zu schaffen, hat Gott aber zuerst gegeben. Das ist ja schon seine Gnade, dass wir die Kraft haben. Richtig stark wäre, wenn wir den Tag in dem Bewusstsein leben, dass alles, was wir schaffen, schon aus seiner Kraft kommt. Dankbarkeit und Freude, das wäre cool und ist möglich. Aber das Thema kommt uns in den meisten Fällen nicht ins Bewusstsein. Lass dich da von Gott darauf hinweisen. Wenn du dich auf der Skala eher rechts eingeordnet hast und wenn du morgens aufwachst und denkst, das ist ein Tag zum Bäume ausreißen, dann hat das immer auch das Potenzial, ein Tag mit wenig Gott zu werden. Die Nöte und Bedürftigkeit sind es leider oft erst, die uns zu ihm treiben. Wie gut es dir auch immer geht, ist es trotzdem ein Geschenk Gottes. Genieße es und dank ihm dafür. Das ist doch richtig cool, dass es dir gut geht. Egal, wie gut es dir geht in deinem Leben, bleibt eins aber immer wahr. Du brauchst Gott. Du bleibst bedürftig und abhängig. Und daher die Ermutigung, sieh deine Schwäche. Lass sie zu. Übe es, aus der Abhängigkeit zu Gott zu leben. Und das heißt an einem guten Tag Dankbarkeit. Es bereitet dich auch auf den Tag vor, an dem deine Stärke dich verlässt. Das ist der menschliche Weg, dass wir schwächer werden. Wenn ich selbst immer stark war, aber auf einmal falle oder nicht mehr selbst zurechtkomme, wenn ich abhängiger von anderen Menschen, das ist der Gang des Lebens. Das ist kein Grund, entmutigt zu werden oder im Extremfall über Selbstmord nachzudenken, damit ich anderen nicht mehr zur Last falle. Wie wir uns dann fühlen, ist näher an der Realität, dass wir abhängig sind. Das ist näher an der Realität, als wir uns jemals vorgefühlt haben. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Vielleicht hast du dich auch eher rechts eingeordnet, weil du gelernt hast, dass es wichtig ist, nicht zu jammern oder positiv zu denken. Vielleicht hast du das Gefühl, stark sein zu müssen. Dann sagt dir Gott, nein, das ist nicht nötig. Wenn du Gott das glaubst, dann ermöglicht mir das, mich schwach fühlen zu dürfen, Pause zu machen, zu ruhen. Wenn du dich stark fühlst und merkst, dass du für deinen Charakter sowas bräuchtest wie Paulus, Demut, etwas, das dich auf den Teppich bringt, dann ist es vielleicht der Heilige Geist, Gott selbst in dir, der dir das zeigt. Ich mache euch einen gefährlichen Vorschlag. Ihr könntet um Schwäche bitten. Ich habe das gemacht. Gott hat mein Gebet erhört. Ich habe eine Anfälligkeit für schwache Phasen durch die Unverträglichkeiten. Ich bin oft krank. Ich arbeite nur 30 Wochenstunden, weil ich nicht mehr schaffe. Und irgendwie bereue ich in einem Teil von mir das Gebet, dass Gott das macht. Und gleichzeitig genieße ich auch die Realität, mich auf Gott verlassen zu müssen. Und das macht mich demütiger, barmherziger mit anderen, denen es nicht gut geht. Und ich habe noch so einen langen Weg zu gehen. Demütiger zu werden. Krankheitsweg weiß ich nicht. Okay, egal wo wir uns subjektiv einordnen, wir leben alle aus Gottes geschenkter Kraft. Alles, was wir haben, ist sein Geschenk an uns. Je mehr wir uns dessen bewusst werden, desto mehr macht das mit uns, was es mit Paulus macht. Er sagt, ich zitiere nochmal aus dem Text, darum freue ich mich über meine Schwachheiten, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen, Schwierigkeiten, denn gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn wir nicht mehr davon überzeugt sind, dass Gott die Starken bevorzugt, dann macht das auch was mit unserem Umgang mit anderen Menschen. Am Arbeitsplatz, hier in der Gemeinde, wie gehe ich mit Schwachen um, wie mit Starken, wie mit Strauchelnden? Das verändert uns und lässt uns immer mehr zur barmherzigen, annehmenden Gemeinschaft werden. Also mit wem schreibt Gott Geschichte? Mit ganz normalen Menschen. Egal wie du dich fühlst, Gott will dich gern gebrauchen. Gott hat damals mit schwachen Menschen, mit ganz komischen Menschen Geschichte geschrieben, tut das noch heute. Wir werden nächste Woche noch mehr dazu hören. Wir haben nächste Woche keine Predigt im herkömmlichen Sinne, sondern einen Gottesdienst, wo Leute von euch davon erzählen können, wie Gott sie gebraucht. Wir wollen ganz viel von Gottes Kraft, sein Wundern hören von dem, was er tut. Herzliche Einladung, meldet euch dafür bei mir. Schreibt mir einfach kurz vorher, wenn ihr was sagen wollt. Und dann klären wir das, gucken, was ihr sagt oder wie lange. Sprechen das ab. Herzliche Einladung dazu. Genau. Ich bete jetzt noch und dann machen wir mit anderen Sachen weiter. Ich danke dir für diese gute Nachricht, die super anstößig ist. Ich denke dir, dass du Paulus durch so viel hast gehen lassen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst in unseren Herausforderungen, dass du uns Mut machst, dass wir diese gute Nachricht mehr annehmen und verstehen können. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen veränderst. Wir brauchen mehr Demut, wir brauchen mehr du. Danke, dass du in unserem Leben bist. Amen.